Liebe Freunde, ein junger Mann geht mit seiner Verlobten spazieren und es hat gerade geregnet und sie kommen in eine Pfütze und er sagt, Vorsicht, Liebste, eine Pfütze. Und er hebt sie galant darüber weg, damit sie sich ihre neuen Salamanderstiefelchen nicht schmutzig macht. 3 Jahre nach der Hochzeit sagt er bloß noch, pass auf in die Pfütze. 13 Jahre nach der Hochzeit sagt er, hast du keine Ohren im Kopf? Und 30 Jahre nach der Hochzeit, da sagt er, das war schon klar, dass du den Nein lutschen musstest. So ist das mit der Liebe von uns Menschen oft, dass sie immer weniger wird und im Lauf der Jahre abnimmt. Mit der Liebe Gottes ist das nicht so. Die nutzt sich nicht ab. Die ist unveränderlich. Die ist ewig. Und die ist grundlos. Also wenn ein Junge zu einem Mädchen sagt, du, ich liebe dich, da fragt die doch nicht zurück, warum. Das Wunder der Liebe ist nicht erklärbar. Und auch nicht das Wunder der Liebe Gottes. Aus allen Völkern der Welt hat Gott sich ein Volk ausgesucht, das war außerdem das kleinste und das hartnäckigste, und hat zu diesem Volk gesagt, dich liebe ich. Das war das Volk Israel. Und er hat dieses Volk aus der Sklaverei befreit. Er hat sie durch das Rote Meer geführt, durch die Wüste, ins Land Kanaan. Er hat sie gesegnet, hat das Volk dort leben lassen. Und alles, was er von denen forderte, war, sie sollten ihn als Gott anerkennen, seine Gebote halten und keinen anderen Göttern nachlaufen. Aber davon wollten die von Anfang an nichts wissen. Die wussten immer alles besser, haben immer wieder ihn verlassen. Sich mit anderen Göttern eingelassen, Israel, Gottes große Liebe, ist immer wieder fremdgegangen. Und auf diese Untreue, da hat Gott mit einer unglaublichen Gelassenheit und Liebe reagiert. Und wie groß diese Liebe Gottes ist, das ist mir erst mal klar geworden, als ich mal im Krankenhaus gelegen habe, da hatte ich halt viel Zeit und da habe ich mal die Bibel in einem Ritt hintereinander weg durchgelesen. Und dabei ist mir was aufgefallen, was man sonst, wenn man bloß mal ein paar Abschnitte liest oder einzelne Bibelverse oder so, gar nicht so merkt. Nämlich, die Bibel, das ist eine Liebesgeschichte. Es ist eine einzige Geschichte von der Liebe Gottes zu den Menschen. Die Menschen lieben Gott nicht, aber Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen beachten Gott nicht, Gott bleibt seiner Liebe treu. Die Menschen gehorchen Gott nicht. Gott bleibt seiner Liebe treu. Und was auch passiert und wie oft die Menschen ihm auch untreu werden. Gott bleibt seiner Liebe treu. Und weil die Liebe erfinderisch macht, da erfindet Gott immer wieder neue Formulierungen, seinem Volk seine Liebe klarzumachen. Zum Beispiel lässt er mal durch den Propheten Jeremia sagen, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Das findest du wahrscheinlich nicht so besonders prickelnd, aber du musst wissen, in Israel war das so, wenn sich ein Junge in die Mädel verknallt hat, also sagen wir, der Mosche hat sich in die Rebekka verknallt, da hat er eben den Namen von der Rebekka sich in den Handteller reingeschrieben. Und wenn es in der Reli-Stunde ein bisschen langweilig wurde, da hat er sich den Handteller geöffnet, liest er den Namen seiner Liebsten, Rebekka, oh, da geht die Sonne auf. In meine Hände habe ich dich gezeichnet, sagt Gott, wie so ein verliebter Gockel, wie so ein verknallter Teenager äußert er sich. Und die schönste Liebeserklärung, die er gemacht hat, die steht beim Propheten Jeremia, da steht, ich habe dich schon immer geliebt. Hast du das schon gewusst? Hast du das schon mal gelesen? Siehst du, das ist typisch. Du selber bist das beste Beispiel für das, wovon ich hier rede. Da schreibt Gott an dich einen Liebesbrief. Hier, die Bibel. Und in diesem Brief, da steht dieser unwahrscheinliche, ich meine, du weißt ja, wie das ist, wenn man einen Liebesbrief empfängt. Ich weiß nicht, ob ihr heute euch noch Liebesbriefe schreibt. Oder ob es bloß so geht, ihr mit dem Handy und macht beim McDonald's, tschüssi, da Ronald und so. Aber wenn man einen Liebesbrief bekommt, da fliegen doch die Augen über die Zeilen und fängt man an zu zittern und zu zappeln. Man wartet auf den einen Satz, der unbedingt, den man lesen will, bis man endlich auf diesen Satz stößt, der steht da. Ich liebe dich. Da schreibt Gott an dich einen Brief, einen Liebesbrief. Da steht dieser unwahrscheinliche Satz drin. Ich liebe dich, habe dich schon immer geliebt und du hast es noch nicht einmal gelesen. geschweige denn beantwortet. So sind die Menschen. Die Menschen stellen sich gegenüber dem Liebeswerben Gottes taub. Und obwohl sie ihm die kalte Schulter zeigen, bleibt Gott seiner Liebe treu. Jahrtausende lang. Jahrtausende lang der gleiche Vorgang. Die Menschen laufen Gott davon, laufen, schickt Gott seine Propheten zu den Menschen, um die wieder zu sich zurückzurufen. Aber die Menschen, die bringen die Stimme Gottes zum Schweigen, indem sie einen Propheten nach dem anderen umbringen. Und am Ende hat Gott keinen anderen mehr, den er schicken kann, weil alle Propheten getötet sind. Und da hat er nur noch einen einzigen, den er schicken kann, seinen eigenen, einzigartigen Sohn. Der ist Gottes letzter Versuch. Das ist sein letzter Liebesbeweis, das ist sein letztes Wort an die Menschheit. Und auch er wird von den Menschen umgebracht. Ihr wisst es ja, sie haben ihn gekreuzigt. Das, was ich euch jetzt erzählt habe, das hat Jesus mal erzählt in Form einer Geschichte, wo er von sich selber redet. In dem Gleichnis von den bösen Weingärtnern, das steht im Lukas-Evangelium Kapitel 20. Da ist ein Weinbergbesitzer und er schickt seine Boten zum Weinberg, aber die Weingärtner bringen die Boten um. Das ist schon eine ganze Geschichte. Und die Geschichte bedeutet, der Weinbergbesitzer ist Gott, der Weinberg ist die Welt, die Boten sind die Propheten und die Weingärtner, das sind die Menschen. Und nachdem die alle Boten umgebracht haben, so heißt es im Lukas-Evangelium, da fragte sich der Besitzer, was soll ich machen? Ich werde meinen einzigen Sohn zum Weinberg schicken. Sie werden es nicht wagen, dem etwas anzutun. Als die Pächter erkannten, dass der Sohn kam, beratschlagten sie. Das ist der Erbe. Wenn wir den aus dem Weg räumen, gehört der Weinberg uns. Und sie zerrten ihn von dem Weinberg und töteten ihn. Da sah Jesus seine Zuhörer an und sagte, was meint ihr wohl, was der Besitzer des Weinberges mit diesen Pächtern tun wird? Er wird kommen und sie töten und den Weinberg an andere verpachten. Ach, sowas gibt's doch gar nicht, meinten kopfschüttelnd die Zuhörer. Für viele von euch ist das ja nicht das erste Mal, dass Gott euch ruft. X-mal hat Gott versucht, bei dir anzuklopfen und dich zu erreichen, aber hat bei dir nichts erreichen können. Und du bist ihm ausgewichen, hast seine Liebeserklärung noch nicht erwidert. Gott möchte, dass du ihn liebst. Und ich möchte dich mal darauf aufmerksam machen, dass es hier nicht um seinen, sondern um deinen Vorteil geht. Also Gott kommt auch ohne dich zurecht. Oder denkst du vielleicht, es nützt ihm irgendwas, dass irgendein Wesen auf dieser Erde ihn verehrt? Ob du für oder gegen Gott bist, das ändert an der Größe Gottes überhaupt nichts. Aber ob der große Gott der beste Freund deines Lebens ist, das verändert dein kleines Menschenleben total. Deine Rebellion gegen Gott, die geht jedenfalls nach hinten los. Da schadest du dir nur selber. Um deinetwillen sollst du ihn lieben, damit dein Leben gelingt. Gott hat doch keinen Vorteil von dir. Auch du hast einen Vorteil von ihm. Und wenn ich dich auffordere, Gott zu suchen, da fordere ich dich auf, dein Bestes zu suchen. Und deshalb bitte ich dich in deinem eigenen Interesse. Verwirf Gott nicht und Jesus nicht, wenn du heute von denen wieder eingeladen wirst. Jesus fordert dich zu nichts auf, was dir schaden könnte. Also der verlockt dich nicht zum Saufen, bis deine Leber kaputt ist. Und der verführt dich nicht zum Huren, bis deine Ehe kaputt ist. Und der verdankt dich nicht zum Heucheln, bis dein Gewissen kaputt ist. Er verlangt von dir Gehorsam und Gehorsam gegen ihn. Das ist Glück für dich. Wo suchst du dein Glück? Die meisten Menschen suchen es in der Sexualität. Das ist ja auch eine wundervolle Gabe, die Gott in dein junges Leben reingelegt hat. Und du kannst, sollst doch für diese Gabe dankbar sein, aber für jede Gabe, die Gott uns gibt, hat er einen Aufgabenbereich gegeben. Also zum Beispiel ist die Nase zum Riechen da und die Füße zum Laufen und nicht umgedreht. Und so ist das auch mit der Sexualität. Für die hat Gott einen Aufgabenbereich geschaffen und das ist die Ehe und dort gehört sie hin. Und was sich an praktizierter Sexualität außerhalb der Ehe abspielt, ist nicht im Sinne des Erfinders. Also ich will es mal einem Beispiel deutlich machen. Du spielst vielleicht gerne Fußball. Ja, du kannst natürlich bei euch im Hinterhof mit einer alten Cola-Dose rumbolzen. Das ist bloß kein Spiel. Darum musst du Angst haben, dass du eine Fensterscheibe kaputt machst oder dass du die anderen Mieter störst oder so. Also für ein richtiges Spiel gibt es einen Platz, einen Ort, ein Fußballstadion. Du kannst ja nicht drin rumrennen, wie du willst. Sondern da herrschen ja ganz bestimmte Regeln. Aber wenn du dich an die Regeln hältst, da läuft dann das Spiel. Und so ist das mit der Sexualität. Na klar kannst du Liebe machen auf dem Heimweg von der Disco im Stadtpark, im Gebüsch. Da erlebst du ja gerade nicht das, was Gott sich für dich ausgedacht hat. Zum Beispiel ein bisschen Angst beim Geschlechtsverkehr verdirbt ja schon den Spaß an der ganzen Sache. Das bringt... Könnte Kind entstehen oder irgendwer erwischt oder was. Also ich will mal sagen, wenn Gott so genial gewesen ist, sich so etwas Geniales wie die Sexualität auszudenken, dann müsste man doch auch annehmen, dass seine Gebrauchsanweisung genauso genial ist. Ich meine, wenn du dir eine neue Waschmaschine kaufst, liest du ja normalerweise vorher auch die Gebrauchsanweisung. Hat natürlich keinen Sinn, die Gebrauchsanweisung von Miele wieder zu lesen, wenn du dir eine Bosch gekauft hast. Genauso wenig hat es Sinn, wenn du was über die Liebe erfahren willst, die Bravo zu lesen, dann musst du schon mal in die Bibel reingucken. Selbstverständlich kannst du auch waschen, ohne die Anleitung vorher gelesen zu haben. Du kannst deinen Kaschmir-Pullover, den du dir für 150 Euro in der Nobel-Boutique gekauft hast, den kannst du bei 90 Grad in die Maschine reinschmeißen. Da hast du dann doch so etwa diese Größe. Da kannst du gerade noch eine Nachtmütze für der Tamagotchi draus häkeln. Oder nehmen wir mal an, du hast im März Geburtstag und du wünschst dir von deinen Eltern ein paar Schlittschuhe. Und lieb wie deine Eltern sind, stellen sie dir auf deinen Frühstückstisch einen Karton, guckst rein, Schlittschuhe, dein Wunsch ist erfüllt. Und dann entdeckst du da drinnen in dem Karton noch einen Zettel von dem Hersteller und da steht unter anderem drauf, aufs Eis nur gehen, wenn das Eis fest geworden ist. Ja, das sagst du doch auch nicht. Also das ist ja von dem Hersteller grausam. Soll ich jetzt in Bezug auf Schlittschuh laufen, bis zum Winter etwa enthaltsam leben? Ich hab's, ich will's, ich kann's, ich gehe aufs Eis. Na du Dussel, du brichst ein, wenn du im Frühling aufs Eis gehst. Und genauso brichst du ein, wenn du mit Frühlingsgefühlen ins Bett gehst. Wartet, bis eure Beziehung fest geworden ist, bis Gott seinen Segen draufgelegt hat, und dann kann es losgehen. Ich sage dir, der sicherste Weg, glücklich zu werden, ist, wenn du Jesus gehorchst. Und der sicherste Weg, unglücklich zu werden, ist der Ungehorsam gegen Jesus. Wenn du den ablehnst, da ist das Einzige, was dich dann am Ende noch erwartet, das Gericht. An vielen Stellen sagt die Bibel, es kommt ein Gericht, wo jeder Mensch, jeder Rechenschaft ablegen muss, für das, was er gesagt und getan oder nicht gesagt oder nicht getan hat. Und in der Bibel gibt es viele Bilder und Berichte über dieses Thema. Und ich will euch mal eins vorlesen, was über das letzte Gericht da gesagt wird. Die erste Offenbarung. Da heißt es, ich sah einen großen, weißen Thron und erkannte den, der darauf saß. Erde und Himmel konnten seinen Blick nicht ertragen, sie verschwanden im Nichts. Und ich sah alle Toten vor dem Thron Gottes stehen, die Mächtigen und die Namenlosen. Und dann wurden Bücher geöffnet, auch das Buch des Lebens. Über alle wurde das Urteil gesprochen, und zwar nach ihren Taten, wie sie in den Büchern aufgezeichnet waren. Alle, ohne jede Ausnahme, wurden entsprechend ihren Taten gerichtet. Ich will mal versuchen, dieses Bild aus der Bibel mit dem Bild unserer Zeit klarzumachen. Jeder weiß, wie es in dem Supermarkt zugeht. Kommst rein, nimmst dir so ein Körbchen und dann gehst du durch die Reihen der Angebote durch und du versuchst, möglichst viel da mitzunehmen. Egal, wie lange du dich im Supermarkt aufhältst, Und wie lange du dich da rumtreibst, am Ende jedenfalls, da steht die Kasse. Und da stehst du davor. Und da heißt es dann, komm, auspacken, es geht ans Bezahlen. Und so ist das mit unserem Leben. Wir treten in das Leben ein und von allen Seiten werden uns im Laufe der Zeit die interessantesten Angebote gemacht. Und egal, wie lange du dich auf diesem herrlichen Planeten hier rumtreiben kannst, und egal, wie viel du mitnimmst, am Schluss, da ist die Kasse. Da stehst du vor Gottes Gericht. Und da fällt der Strahl von Gottes Wahrhaftigkeit auf dein ganzes Leben. Und da heißt es, komm, jetzt pack mal aus. Wir sollen mal gucken, was du alles so zusammengelebt hast. Verstehst du? Da kommt das alles nochmal raus. Was du in deinem Lebenskörbchen verborgen hast, was du da, wofür du dich schämst, was nicht zu Gott gehört, was du verdrängen wolltest. Mensch, das kommt alles nochmal raus. Und deshalb ist das Entscheidende am christlichen Leben doch, dass du deine Schuld und Sünde vorher bekennst und bei Gott abgibst, bevor du ins Gericht kommst. Wir alle sind mit Sünde infiziert. Und Verlorenheit ist unser ganz natürlicher Zustand. So wie du bist, bist du bereits verloren. Aber du bist viel zu wertvoll für Gott. Und deshalb will er dich eben retten vor seiner Verurteilung. Der große Theologe des vorigen Jahrhunderts, der Bonhoeffer, der hat mal gesagt, die wichtigste Frage des Lebens ist, wie komme ich durch das Gericht? Das war auch für Luther die wichtigste Frage. Der hat es nur ein bisschen anders formuliert. Er hat gesagt, die wichtigste Frage ist, wie kriege ich einen gnädigen Gott? Das heißt, wie kriege ich mein sündhaftes Leben so hin, dass ich am Ende mal vor dem heiligen Gott bestehen kann, dass der mich nicht zusammennietet, sondern mich begnadigt. Ich habe oft versucht, mir das vorzustellen, wie das so sein wird mit dem Gericht, wo alle Menschen vor Gott antreten müssen. Das sind ja nur Bilder, die da gebraucht werden. Und deswegen habe ich mir das in Bild immer vorgestellt. Also nehmen wir mal an, ich bin am Ende meines Lebens angekommen und muss im Gericht erscheinen. An der großen Appellplatz, wo alle Menschen stehen. Und das geht dann nach dem Alphabet. Werden sie alle aufgerufen. A und B und C und so. Da kann ich auch noch ruhig sein. Und dann kommt irgendwann der Buchstabe L. Und dann kommt mein Name. Und da wird gerufen. Lehmann, Theo, vortreten. Und weißt du, was ich da mache? Ich trete nicht vor, sondern ich trete hinter Jesus. Ich stelle mich hinter Jesus. Und als wieder gerufen wird, Theo Lehmann, vortreten, da sage ich zu Jesus, Jesus, sag du es. Und wenn es zum dritten Mal gerufen wird, wo ist denn der Theo Lehmann? Der soll vortreten zum Gericht. Da höre ich, wie Jesus sagt, hier. Und Gott sagt, wo? Ich sehe keinen Theo Lehmann. Ich sehe bloß dich, meinen rein sündlosen Sohn. Und da sagt Jesus, ja, das ist so. Ach, der Theo Lehmann, der ist hier. Der versteckt sich hinter meinem Rücken. Und den decke ich, für den stehe ich gerade. Der hat seine Sünden bei mir bekannt und ich habe ihm die Vergebung gegeben. Und deswegen, Vater, kannst du den nicht nochmal bestrafen, weil ich für dessen Schuld schon bezahlt habe. Und deshalb bitte ich dich, lass noch reinschlüpfen. Und so komme ich in den Himmel. Durch den, durch Jesus. Nur durch den. Und ich sage dir, wenn du den dann nicht in dieser Situation als deinen Verteidiger hast, da hast du schlechte Karten. Du kommst nicht, wenn du noch so gut gelebt hast und noch so liebes Kerlchen bist, du kommst nicht in den Himmel, sondern nur durch den. Wenn du Jesus nicht als deinen Verteidiger annimmst, der im entscheidenden Moment für dich Fürsprache einlegt, dann bist und bleibst du verloren. Und das meint Jesus, wenn er mal gesagt hat, wer nicht glaubt, der wird eben verdammt werden. Verdammt sein heißt, eine ewige Strafe leiden müssen. Ewig von Gott getrennt sein. Du hast ja noch die Ewigkeit vor dir, das darfst du aber nicht vergessen. Und Gott wird dich nicht zwingen, deine Ewigkeit mit ihm zu verbringen, wenn du dich weigerst, dein Leben mit ihm zu verbringen. Gott gibt den Menschen nur das, was sie selber wollen. Und nach deinem eigenen Willen wird sich sein gerechtes Gerichtsurteil richten. Wir wollen sündigen, dem Himmel kündigen, so hieß es in einem Lied. Ist das auch deine Lebensmelodie? Oder singst du mit den toten Hosen, wir wollen nicht ins Paradies? Oder stehst du auf dem DJ Bobo, der in seinem Vampirsong singt, verkauf deine Seele vom Himmel zur Hölle, genieße die Fahrt. Ist das dein Lebensmotto? Ja, vom Himmel zur Hölle, du musst ja nicht in den Himmel. Kein Mensch zwingt dich dazu. In den Himmel und in die Hölle gehen nur Freiwillige. Und wenn du sagst, ich will mit Gott und dem ganzen frommen Kram nichts zu tun haben, nun, dann wird Gott dich doch nicht zwingen, seine Ewigkeiten mit dir zu verbringen. Sondern dann landest du eben in der Hölle. Nebenbei bemerkt, gab es die ja ursprünglich gar nicht. Als Gott die Welt geschaffen hat, hat er ihr eine Zensur gegeben, die war sehr gut. Und Gott hat es so gedacht, er lebt mit seinen Geschöpfen in Frieden. Und dann stellt es sich heraus, dass Gott Geschöpfe, die wollten gar nicht mit ihm zusammenleben. Und für solche Leute, in der Bibel steht, für den Teufel und seine Anhänger, da hat Gott die Hölle eingerichtet. Die hat er sozusagen nachgerüstet, nachträglich. Weil er eben niemanden zwingen wollte, die Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Ich stelle mir die Hölle so vor. Eine große Türe, reinkommen wir ja sehr schnell. Aber es ist ein bloßer Eingang da. Es gibt in der Hölle keinen Ausgang. Wenn du einmal drin bist, kommst du nicht wieder raus. Aber es gibt Fenster, so stelle ich mir das vor. Durch die du nicht nur raussehen kannst, sondern raussehen musst. Und da siehst du, da drüben, in die Ewigkeit. Wie sie an der Tafel sitzen. Und da ist ein leerer Stuhl. Wenn du genau hinguckst, wirst du sehen, da steht auch eine Tischkarte. Da steht dein Name drauf. Gott hat einen Platz in seinem Himmel für dich bereitet. Aber du kannst nicht mehr hin. Und das heißt Hölle, eine Ewigkeit lang sehen müssen, ich Idiot habe die Einladung ausgeschlagen und bin jetzt in der Hölle und komme nicht mehr weg. Ich möchte, dass der Gedanke an Hölle oder Verlorenheit und das ganze Gericht und sowas, dass der dich mal aufschreckt. Also ich möchte dich gerne mal erschrecken. Ich möchte, dass du anfängst nachzudenken darüber, wie es sein wird, wenn du mal vor Gott stehen wirst. Jetzt kann ich dir nur helfen, dann geht das nicht mehr. Ich wäre ja froh, man könnte über einfache Themen predigen. Aber man muss auch mal darüber eine Predigt halten, denn wenn ihr verloren geht, da könnte ja Gott mir als Prediger die Schuld geben, weil ich euch nicht gewarnt habe vom Gericht. Vor den Folgen der Sünde. Und die schlimmste Sünde ist ja der Unglaube. Dass ein Mensch sagt, interessiert mich alles nicht, ich will damit nichts zu tun haben, mir ist Jesus egal, der ist überflüssig, ich brauche den nicht. Weißt du noch, wie das war, als du, vielleicht sind manche in dem Zustand jetzt gerade drin, unwillig verliebt gewesen bist? Hast du vielleicht mal in irgendjemanden hemmungslos verknallt und der andere beachtete dich einfach nicht? Das ist ein Schmerz, da denkst du, das zerreißt dein Herz. Und da weißt du jetzt, wie Gott sich fühlt, wenn der dich sieht, wie du als sein Geschöpf einfach durch das Leben gehst und dich nicht um ihn kümmerst. Du brauchst ja noch gar nicht gegen Gott protestieren oder gegen Gott irgendwas unternehmen oder gegen ihn reden halten oder Bücher schreiben. Es genügt, wenn du sagst, er ist nur Stüppe, interessiert mich nicht. Wenn du seine Liebe verschmähst, dann tust du Gott weh. Mensch, Gott ist doch kein Klotz und keine Idee und kein Prinzip oder sowas. Sondern er ist dein Vater, der ein Herz hat. Und du tust ihm weh, wenn du durch das Leben gehst, als ob dich dieser Gott überhaupt nicht interessieren würde. Ich war mal mit dem Jörg Sobota zu so einer Veranstaltungsreihe an der Ostseeküste. Und er musste mal einen Tag wieder rein nach Berlin zu irgendeiner wichtigen Sitzung. Und als er dann abends endlich wiederkam, um 11 rum, als wir im Quartier waren, da hat er mir erzählt, er war dann bei seiner Wohnung vorbeigefahren, der wohnte damals noch in Berlin, und da hatte es irgendwie eine Auseinandersetzung mit seinem kleinen Sohn gegeben, und irgendwie haben die beiden da, sind die aneinander geraten. Und er hat ihn irgendwie bestrafen müssen. Als der Jörg abends um 11 mir das erzählte, danach der Kleine in seinem Bettchen in Berlin, hatte die Sache längst vergessen. Aber das Herz des Vaters, verstehst du, das war mir abends um 11 unruhig, weil es zwischen ihm und seinem Sohn nicht geklappt hatte. Wenn du Jesus gleichgültig gegenüberstehst, wenn du ohne ihn durchs Leben gehst, wenn du nichts mit ihm, mit seinem Kreuz, mit seiner Gemeinde zu tun haben willst und auch nichts für ihn tust, dann bist und bleibst du verloren. Was ist verloren? Verloren ist das, was nicht dort ist, wo es hingehört. Der Autoschlüssel, den du auf dem Campingplatz nicht in deine Handtasche gesteckt hast, sondern irgendwo ins Gras hast fallen lassen, der ist eben verloren. Und wenn du als ein Geschöpf Gottes nicht in der bergenden Hand Gottes lebst und unter seiner segnenden Hand, dann bist und bleibst du eben verloren. Auch dann, wenn du an Jesus glaubst. Aber wenn du Jesus nicht die erste Stelle in deinem Leben einräumst. Also entweder hat Jesus die erste Stelle oder gar keine. Eine andere Stelle als die erste Stelle kommt doch für den Sohn Gottes überhaupt nicht in Frage. Und wenn du Jesus erstmal von der ersten Stelle verdrängt hast, da hast du ihn schon überhaupt verworfen. Wie kamen die Leute eigentlich dazu, um nochmal auf unsere Bibelgeschichte zurückzukommen, dass sie den Sohn verwarfen? Die haben es gewagt, weil sie eine lange Zeit der Straflosigkeit hinter sich hatten. Die haben sich eine Frechheit nach der anderen erlaubt, eine Tötung nach der anderen, ohne dass ihr Herr sie auf der Stelle bestraft hätte. Und das hat die ermutigt, immer unverschämter zu werden. Undankbare Menschen missbrauchen die Gnade Gottes bis zum heutigen Tag. Und viele sagen, ich glaube doch nicht an Gott. Aber ich pfeife auf den und seine Gebote. Er hat mich ja deswegen noch nicht bestraft. Ich bin ja gesund. Kann also ruhig so weitermachen. Falls es Gott überhaupt gibt, ihr sagt ja immer, der ist gnädig. Ja, Gott ist gnädig bis zu dieser Minute. Und bis zu dieser Minute lebst du von der Gnade Gottes. Aber wenn du seine Gnade verwirfst, dann hör mal auf, mit Gottes Gnade zu rechnen, dann fang mal an, mit Gottes Gericht zu rechnen. Uns als Evangelisten wird immer vorgeworfen, wir würden den Leuten Angst einjagen, wenn wir von Gericht und Verdammnissen so sprechen. Na, was denn sonst? Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, sagt die Bibel. Im Gericht verurteilt zu werden, das ist doch das Furchtbarste, was man sich denken kann, wofür ja kein Denken und keine Bilder und keine Sprache ausreicht. Keine menschliche Sprache kann das wirklich schildern, was das ist, Hölle. Was hast du für eine Vorstellung von der Hölle? So wie beim Wilhelm Busch im Kinderbuch, wo das Schicksal der frommen Helene geschildert wird. Und als sie gestorben ist, da fährt der Teufel mit der frommen Helene, mit der Seele an der Spitze von der Mistgabel durch den Kamin runter in die Hölle und da ist ein großer Kessel. Und da hupen die Teufelchen drumherum und die Flammen und da sagen die, huha, der heilige Franz ist auch schon da. Ja, das so ist es im Kinderbuch, bei dem Busch. Ich lese dir mal eine Stelle vor über die Hölle. Also das ist nur ein Brief. Jesus wird kommen, Vergeltung zu üben an denen, die Gott nicht kennen wollen. Und denen, die nicht gehorsam sind dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, die werden Strafe leiden, das ewige Verderben, fern von dem Angesicht des Herrn. Ich habe mir meinen alten Vater, als der über 80 war, angerufen. Das Telefonnetz in der DDR ist ja nicht gerade berühmt gewesen und alte Leute haben es mit dem Hören sowieso schwer. Also jedenfalls, ich wähle die Nummer, sage, hallo Papa, wie geht's denn dir? Wollte mal gucken, wie es dir geht. Da sagt er, ist da jemand? Ich sage mit laut, ja, hier ist Theo. Scheint niemand dran zu sein, sagt er. Legt auf. Ich wähle die Nummer wieder. Jetzt ein bisschen lauter. Hallo, hier ist Theo aus Karl-Marx-Stadt. Kannst du mich hören, Vater? Sagt er, scheint keiner dran zu sein. Legt auf. Ich habe die Stimme meines Vaters gehört. Der war zu Hause. Der hat sogar auf meinen Anruf gewartet. Aber ich konnte schreien, so viel ich wollte. Er hat mich nicht gehört. Warum? Ja, weil irgendwas in der Leitung kaputt war. Nicht in der Leitung von ihm zu mir. Ich habe ihn ja hören können. Die Leitung zu Gott ist immer frei. Aber in der Leitung von mir zu ihm war was, irgendwas, was blockiert hat. Und das, was unser Verhältnis zu Gott blockiert, das nennt die Bibel Sünde. Jetzt sagen manche zu mir, ja, also, was bist denn du für einer? Du bist gerade aus dem Mittelalter entsprossen. Du redest hier von Himmel und Hölle und so, als ob das was ganz Normales wäre. Wenn ich dann zurückfrage, ne, wenn du mein Gottesbild nicht akzeptierst, was hast du für ein Gottesbild? Das sagen die meisten, naja, also so ein Gott, der straft oder in Verlorenheit oder Hölle, das gibt's alles gar nicht mehr. Mein Gottesbild ist mehr so das Bild des Liebenden, mit der Bergpredigt zum Beispiel. Die haben doch die Bergpredigt noch gar nicht gelesen, die so argumentieren. Oft hat Jesus vor der Hölle gewarnt, aber in der Bergpredigt, in der einen einzigen Predigt, hat er dreimal vor der Hölle gewarnt. Also, es ist mir lieber, du fängst an, dich vor der Verdammnis zu fürchten, vor der Möglichkeit verloren zu gehen, als dass du leichtsinnig weiterhin so tust, als ob es das alles Hölle und sowas gar nicht gäbe. Und den Vorwurf, ich würde die Menschen durch Angstmacherei in die Hölle treiben, den weise ich als total blöde zurück. Wenn du zum Arzt kommst und er untersucht dich und sagt, ja, also, Sie haben eine gefährliche Blinddarmentzündung, Sie müssen auf der Stelle operiert werden, denn wenn das Ding platzt, sind Sie ein toter Mensch. Das sagst du doch nicht, also, Herr Doktor, kommen Sie mir nicht von der Seite. Versuchen Sie nicht, mir zu drohen. Na klar kriegst du Angst, wenn dir ein Fachmann vom Leben sagt, dass du in Lebensgefahr bist. Und wenn du in deinem Kopf nicht völlig verblödet bist, wirst du genau das tun, was der Onkel Doktor dir sagt. Weil du doch genau weißt, der will dich doch mit seiner Diagnose nicht schockieren und kaputt machen, sondern er will dich doch retten. Und es ist mir lieber, wenn wenigstens einige anfangen, sich vor Gottes Gericht zu fürchten und sich retten lassen, als dass ihr leichtsinnig darüber feigst und verloren geht. Was heißt hier überhaupt Angstmacherei? Ich habe nur eine Angst, ihr könntet verdammt werden, weil ihr nicht geglaubt habt, und ich könnte zur Rechenschaft gezogen werden, weil ich nicht alles gesagt habe. Ich muss mich ja für meine Arbeit genauso mal rechtfertigen wie du für deine. Und da wird Jesus im jüngsten Gerichtssaal zu mir sagen, Theo, ich habe dir eine Botschaft gegeben, hast du sie ausgerichtet? Ich habe dir eine Bibel gegeben, hast du das, was in der Bibel steht, den Menschen gesagt? Oder hast du nach deren Munde geredet? Und ich werde ihm antworten, ich habe auch in Stuttgart genau das gesagt, was du selber gesagt hast, deine eigenen Worte. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer dem Sohn nicht glaubt, hat das ewige Leben nicht. Und der Zorn Gottes bleibt über ihm. Nun wirst du sagen, das klingt ja alles furchtbar intolerant. Na klar, ist es ja auch. Ich meine, es geht ja nicht um mich, es geht ja um die Worte von Jesus. Und wenn es um dein Heil, um dein ewiges Seelenheil geht, da ist Jesus absolut intolerant. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Nichts anderes geht und nichts anderes gilt. Und ich fürchte, dass alle, die dieses Jesuswort aus Toleranz oder aus Feigheit verschweigen und die den Leuten einreden, es gäbe gar kein Gericht und keine Verlorenheit und die alle Bibelstellen, die davon reden, verdrehen. Ich fürchte, dass die alle einem schweren Strafgericht entgegengehen. Mögen das Professoren der Theologie, Pfarrer oder Kirchenleitung, der Weltrat der Kirchen oder sonst wer sein. Also ich jedenfalls weigere mich an diesem modernen Betrug mit zu beteiligen. sondern ich bleibe bei den Worten von Jesus, Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Und dieses Jesuswort ist bei jedem von euch, der getauft worden ist, bei der Taufe vorgelesen worden. Und das heißt also, auch deine Taufe nützt dir nichts, wenn du nicht glaubst und ein Leben mit Jesus führst, für ihn führst. Ohne Glaube nützt der Taufe nichts. So hat es Luther im großen im kleinen Katechismus geschrieben. Was wird der Herr mit euch Taufbesitzern tun, Taufscheinbesitzern tun, wenn er kommt? Er fragt nicht nach dem Taufschein, sondern er wird ja, wenn er wiederkommt, fragen, hast du das, was auf dem Taufstein steht, gelebt? War ich die Nummer eins in deinem Leben? Was wird der Herr mit den ganzen Taufscheinbesitzern, die sich so glücklich und sicher fühlen, tun? Jesus beendet sein Gleichnis mit genau dieser Frage. Und mit einem ganz schrecklichen Wort. Ich setze noch mal vorher ein, wo die Zuhörer sagen, ach, das gibt's doch überhaupt nicht. Meinen Kopf schütteln die Zuhörer. Da sah Jesus sie an und sagte, was bedeutet denn dieser Satz, der Stein, den die Bauarbeiter weggeworfen haben, weil sie ihn für unbrauchbar hielten, ist zum Grundstein des ganzen Hauses geworden? Und er fügte hinzu, wer auf diesen Stein fällt, wird sich zu Tode stürzen, und auf wen er fällt, den wird er zermalmen. Wenn du Jesus verwirfst, da wird sein volles Gericht auf dich fallen. Und ich frage dich, willst du das etwa? Wenn Jesus zum Gericht wiederkommt, so heißt es in der Bibel, da wird alles vor ihm verschwinden. Vor seiner Gegenwart fliehen. Jesus ist doch nicht das Milchgesicht von der frommen Kitschpostkarte. Das ist eine Persönlichkeit, vor der die Welt verschwinden wird. Und von solcher Größe ist Jesus, dass er sagt, wenn dieser Eckstein auf euch fällt, dann wird er euch zermalmen. Das ist ja ein schrecklicher Gedanke. Und ich wage es nur, ihn auszusprechen, weil Jesus selber ihn ausgesprochen hat. Also ich von mir aus würde mir nicht wagen, in einer Predigt so weit zu gehen. Wenn Jesus nicht selber so weit gegangen wäre. Der hat seine Predigt nämlich mit diesem Wort beendet und dann ist er weitergegangen ins nächste Dorf. Also ich kann so nicht aufhören. Ich möchte dir nochmal sagen, was Gott unternommen hat, um dich vor dem Gericht und der Hölle zu retten. In der Bibel steht, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern gerettet. Mensch, du bist Gott nicht egal. Der hängt sich rein in dein Leben, selbst bis zum Kreuz, wo er sich hat aufhängen lassen. Es gab mal dieses Musical, Jesus Christ Superstar. Und der, den Jesus gespielt hat, der Rainer Schöne, der hat sich mit mir oft über die Rolle unterhalten. Und da hat er gesagt, weißt du, ich habe zwei Probleme, ein inneres und ein äußeres. Das innere Problem ist, wie kann ich als Mensch den Sohn Gottes darstellen? Das ist ein inneres Problem. Und dann sagt er, dann habe ich auch noch ein äußeres. Der muss nämlich am Ende auf der Bühne stehen, mit so ausgebreiteten Armen, also mit dem Rücken zum Publikum. Und dann sagt er, da muss ich 10 Minuten lang dastehen, so. Ja, Leute, der Rainer Schöne im Schauspiel, der konnte ja nach 10 Minuten die Arme wieder runternehmen. Und dann ist er in seine Garderobe gegangen, hat er noch ein Bier getrunken, hat sich geduscht und hat es am Ende noch bezahlt gekriegt. Das war doch bei Jesus ganz anders. Das war ja kein Theaterstück, sondern das war ja live. Und dem haben sie kein Bier zu trinken gegeben, der musste Essig trinken. Und der konnte die Arme nicht nach 10 Minuten runternehmen, sondern der hat stundenlang in der Sonnenglut angenagelt, mit seinem ganzen Körpergewicht gehangen, bis der letzte Tropfen Blut aus ihm gewichen war und er erstickt ist. Das hat Jesus gemacht. Wegen dir. Wegen deiner Sünde. Für dich. Kennst du irgendjemanden in der Welt, der etwas Ähnliches für dich getan hat? Was kann Gott mehr tun, als seinen einzigen Sohn zu opfern, damit du leben kannst? Welchen Beweis von der Liebe Gottes erwartest du denn eigentlich noch? Einmal muss für deine Sünde bezahlt werden. Und entweder bezahlst du selber in der Hölle oder Jesus für dich am Kreuz. Und das hat der gemacht. Und deswegen bitte ich dich jetzt anstelle von Christus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hing, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Und gib deinen Widerstand auf. Und deine Bequemlichkeit und deine Tatenlosigkeit. Komm heim und werde ein Mitarbeiter in Gottes Reich. Mag sein, dass ich mich heute an manchen Stellen ein bisschen hart ausgedrückt habe. Aber ich habe aus Liebe geredet. Also ich möchte, dass du mir wenigstens das abnimmst. Ich habe aus Liebe geredet, um dich vor der Möglichkeit der Verwerfung zu warnen. Ich wollte euch doch nicht mit Gericht drohen. Sondern ich wollte euch warnen. Eine Drohung, die kommt ja meistens aus dem Hass. Aber eine Warnung, die kommt aus der Liebe. Mensch, Jesus liebt dich. Und er will, dass du nicht zu den Verlierern, sondern zu den Siegern der Geschichte gehörst. Zwei Gedanken zum Schluss. Als die Titanic untergegangen war, da erschienen an dem Büro in Liverpool zwei große Papierbögen. Auf dem einen stand oben dran Lost, verloren, also ertrunken, und auf dem anderen gerettet. Auf dem einen wurden die ganzen Ertrunkenen aufgeführt, und wo saved, gerettet stand, waren die paar, die gerettet worden sind. Und genauso wird es am Ende, ich habe es euch aus der Offenbarung vorgelesen vorhin, genauso wird es am Ende der Welt sein. Da werden nicht bloß Zettel ausgehängt, da werden Bücher aufgeschlagen, da geht es um die ganze Menschheit. Und da geht es darum, wo ist dein Name? Unter den Verlorenen oder saved, gerettet. Du hast heute eine Menge Informationen von mir gehört. Also meinetwegen kannst du alles vergessen, was ich hier gesagt habe. Aber eins, das bitte ich dich, das vergiss nie wieder. Gott hat dich unendlich lieb.